Hallo, liebe Zuhörer. Heute kommt wieder eine Geschichte, die mein Leben schrieb. Und zwar möchte ich euch heute etwas über meine zwei Projektorenkinder erzählen. Meine Projektorentochter ist die dritte Tochter und somit die drittjüngste. Wurde 2000 geboren und ist eine mentale Projektorin. Und damals hatte ich vom Human Design überhaupt noch keine Ahnung. Das Human Design sollte ja erst 2010 dann in mein Leben kommen. Aber ich habe schon von Anfang an gefühlt, dass dieses Kind anders ist als meine zwei Generatoren-Kinder von der Energie her. Also sie wurde geboren, sie war ein ganz, ganz stilles Kind. Man hat sie eigentlich nicht bemerkt. Sie hat sehr viel beobachtet, wobei meine älteste Tochter auch sehr viel beobachtet hat. Aber bei ihr war es wirklich so was ganz Stilles. Sie hatte von Anfang an schon so ein bisschen eine retardierte sogenannte Schulter gehabt und ich musste dann, als sie 3 Monate alt war, dann mit ihr Krankengymnastik machen, und zwar Krankengymnastik nach Reuter. Und das war für uns beide eigentlich ziemlich furchtbar, weil aufgrund dieser Übungen, die wir machen mussten, und zwar musste ich das dann jeden Tag machen, dass ich sie auch nackt ausziehen musste, auf den Tisch legen und mit ihr diese Übung machen, die für sie wohl sehr, sehr unangenehm waren. Und sie hat die ganze Zeit geschrien. Ich erzähle das deshalb, weil ich in Bezug auf meine Projektorenkinder eben auch einen Blick richten möchte auf ja, gesundheitliche Themen, wie das bei meiner Projektorentochter eben war. Und wir hatten aber dann schon das Glück gehabt, dass sie ziemlich gut auf diese Therapie angeschlagen ist, auf diese Reuter, sodass wir nach wenigen Wochen also ihre Schulter und auch ihr Rücken, sie hatte so eine Schieflage gehabt, auch aufgrund der Schwangerschaft, dass das dann auch wieder schnell geregelt war. Ich hatte bei meinen ersten zwei Töchtern mich im gesundheitlichen Sinne auch mit den Impfungen befasst. Ich hatte bei beiden Töchtern mich entschieden, sie das erste Jahr nicht zu impfen und dann auch nur die Tetanus-Diphtherie-Polio-Impfung zu geben und diese dann auch getrennt voneinander. Und das hatte auch alles ganz gut funktioniert. Die haben beide darauf auch nicht irgendwie reagiert auf diese Impfung. Und das Gleiche wollte ich dann auch bei meiner Projektorentochter machen. Und dann war es aber so, dass wir vorhatten, kurz vor ihrem ersten Geburtstag nach Süditalien zu reisen. Und dann sagte der Vater meiner Kinder, ja, also es wäre wichtig, dass sie da Polio hätte und Tetanus, weil sie ist ja, damals ist sie gekrabbelt zu diesem Zeitpunkt und in den Süditalien, da wüsste man ja nicht, ob das so sicher ist. Und obwohl ich mich schon sehr viel mit impfkritischer Literatur befasst hatte und da schon sehr viel drüber wusste und mein Bauchgefühl eigentlich das auch nicht so toll fand, sage ich jetzt mal, habe ich sie dann 3 Monate, bevor wir dann nach Süditalien gefahren sind, impfen lassen gegen Polio, Diphtherie und Tetanus. Also auch noch auf einmal. Und sie reagierte daraufhin mit einem fieberhaften Infekt, was sie bis dahin noch gar nicht gehabt hatte. Also meine Kinder waren, also zumindest sie war in dem ersten Lebensjahr eben nicht krank, hatte nur diese Schiefstellung gehabt und reagierte dann mit Fieber und einem fieberhaften Infekt. Aber das war nicht das Einzige, sondern sie hat auch nachts wirklich gewimmert, geschrien, dass ich sie überhaupt nicht beruhigen konnte. Ich bin da aber nicht hellhörig gewesen, sondern habe einfach gedacht, ja gut, es war auch Winter, sie hatte halt einen Infekt. und bin dem dann auch nicht weiter irgendwie nachgegangen, obwohl ich, wie gesagt, auch schon sehr viel impfkritische Literatur gelesen hatte und das eindeutige, gerade dieses schrille Schreien, was man nicht beruhigen kann, ein Indiz dafür ist, dass es dann im Hirn eben Schädigung gab aufgrund der Impfung. Und sie war damals ein halbes Jahr alt. Ich habe dann die zweite Impfung, die ja dann dazugehört, wenige Wochen später gegeben. Das war kurz bevor wir nach Süditalien gereist sind. Und in Süditalien ist sie dann wieder erkrankt an einem grippalen Infekt, also einem fiebrigen Infekt, so wie es schien, und hatte wieder ganz, ja, dieses schrille Schreien, und ich konnte sie überhaupt nicht beruhigen. Und ansonsten war ja mein Kind aber ein sehr, sehr ruhiges Kind, also ein Projektor, der immer nur beobachtet. Sie ist ja, hat ja kein Motor, also ein wirklich ruhiges, beobachtendes Kind, und sie ließ sich überhaupt nicht beruhigen. Und danach trat, also auch nach diesem fieberhaften Infekt, trat dann auch eine Wesensveränderung bei ihr ein, dass sie total unruhig war, was sich sehr von dem Wesen unterschieden hat vor der Impfung. Und dann ist mir klar geworden, dass das wohl mit der Impfung zu tun hat. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich sie in keinem Fall weiter impfen lassen würde, und bin dann auch zu einer homöopathischen Ärztin gegangen. Wir haben dann, sie hat dann auch homöopathische Mittel bekommen, die auch ganz gut angeschlagen sind, sodass sich dieses Unruhige zumindest dann abgeschwächt hat und nicht mehr so im Vordergrund war. Aber sie hatte eine eindeutige Wesensveränderung gehabt. Als dann mein Sohn geboren wurde, der ist 2006 geboren, ist auch ein Projektor, allerdings ein Energieprojektor. Er hat eine definierte Wurzel mit Milz verbunden, also mit Milzautorität und noch Selbst und Kehle. Da war mir jetzt von dem Impfthema her vollkommen klar, also ich möchte meinen Sohn erstmal gar nicht impfen lassen, weil ich wirklich Angst hatte, dass aufgrund von der Impfung eben so was Ähnliches passieren könnte wie bei meiner Tochter. Und ich inzwischen auch mich so viel mit Impfen beschäftigt hatte, dass ich auch gar keinen Sinn darin sah. Und dazu muss man dann auch sagen, dass es ja sehr schwierig ist mit den ganzen U-Untersuchungen bei den Kindern, wenn ich zu, also wir sind eigentlich nie zum Arzt gegangen, außer zu diesen U-Untersuchungen, weil meine Kinder auch selten krank waren. Und wenn sie krank waren, dann habe ich das oder haben wir das dann auch homöopathisch begleitet und haben auch der Natur ihren freien Lauf gelassen. Und einen Arzt zu finden, wo ich dann die U-Untersuchung gemacht habe, der eben nicht impfen will oder mir keinen Vortrag hält, wie wichtig das ist, beziehungsweise versucht hat, dann mir ein schlechtes Gewissen einzureden. Das war auch nicht so einfach. Also ich habe mehrmals die Kinderärzte gewechselt mit meinen Kindern, einmal aufgrund der Impfgeschichten, aber auch, weil meine Kinder sich nicht so gerne von fremden Menschen, und die Ärzte waren ja nun mal auch für sie fremd, weil wir ja immer nur zu den U-Untersuchungen hingegangen sind, nicht so offen waren, sich untersuchen zu lassen. Und da gab es auch einige unschöne Begegnungen. Und dann bin ich aber doch bei einer homöopathischen Ärztin gekommen, die auch das mit dem Impfen lockerer gesehen hat. Und ich war auch mit ihr ganz zufrieden. Und so kam es, dass ich meinen Sohn erstmal auch nicht geimpft hatte. Und also auch mit der Ärztin war das auch alles abgeklärt, und die hat ihn dann da auch ganz gut begleitet, beziehungsweise wir waren ja eh nur zu den U-Untersuchungen da. Und bei meinem Sohn war dieses Projektordasein nochmal anders, sage ich mal. Er hatte natürlich auch, wie meine Tochter, diesen Beobachtermodus, war auch ein sehr, sehr ruhiges Kind. Er war aber viel, viel anhänglicher als meine Tochter, wobei auch meine Projektorentochter sehr anhänglich war. Ich habe meine Kinder alle viel getragen, aber gerade die Projektoren hatte ich gemerkt, die haben aus sich heraus keine Energie. Also ich habe mich mehr um meine Projektorenkinder bemüht, als jetzt zum Beispiel bei meinen Generatorenkinder. Und viele Jahre später über das Human Design ist mir dann auch klar geworden, woher das kommt. Und ich hatte das auch bemerkt, dass gerade die mentale Projektorin ein sehr starker Spiegel ist für uns Energietypen, dass das aber nicht ihre Energie ist. Und deswegen habe ich das auch, auch sehr unterstützt und bestärkt und mich bemüht. Und bei meinem Sohn war das dann noch extremer, weil mein Sohn, der von Anfang an nur bei mir sein wollte, also meine Kinder haben alle, als sie Babys waren, immer in unserem Zimmer auch geschlafen, aber niemals in meinem Bett. Also das wollte ich nicht und hätte mir das vorher auch gar nicht vorstellen können, dass ich das überhaupt könnte. Und bei meinem Sohn war dann alles anders, weil mein Sohn hat von dem ersten Tag an sich geweigert, neben mir in einem Bettchen zu schlafen. Selbst im Bett wollte er die ersten Wochen nur auf mir drauf schlafen. Sobald ich ihn neben mich gelegt habe, hat er angefangen zu weinen. Er hat sofort gemerkt, wenn ich weggegangen bin, also wenn er noch geschlafen hat und ich bin aufgestanden, ist er auch sofort immer mit aufgewacht. Und das ging mehrere Jahre eigentlich so, aber die ersten Wochen, dass er nur auf mir geschlafen hat, dann hat er mehrere Jahre neben mir geschlafen. Und ich habe auch vom Gefühl her war das für mich aber ganz okay, obwohl ich es mir hätte niemals vorstellen können vorher, weil ich habe immer sehr gerne allein in meinem Bett geschlafen, auch ohne Partner zum Beispiel. War das für mich von meinem Instinkt her aber vollkommen klar, der braucht das und ich gebe ihm das auch und habe das dann auch mit der Zeit sogar auch genossen. Er hat nicht nur nachts, war er quasi anhänglich, sondern auch tagsüber. Er ist immer sofort wach geworden, wenn ich ihn beiseite gelegt habe. Er war immer bei mir. Ich habe ihn sehr, sehr viel getragen, ähnlich wie meine anderen Kinder, nur dass es bei ihm noch extremer war. Und als er dann älter wurde, älter meine ich jetzt so eben 1, 2, 3 Jahre alt, da hat er das auch signalisiert, dass er auch immer wieder meine Energie quasi braucht. Und als er dann sprechen konnte, hat er dann auch immer zu mir gesagt, also er hat sich dann schon auch mal von mir entfernt und hat auch gespielt, aber ich war halt immer in Sichtweite. Und zwischendurch ist er dann immer auf meinen Schoß gekrabbelt. Damals hat er auch noch Daumen gelutscht und hat sich so eingekuschelt. Und dann hat er gesagt, er würde sich aufladen. Und das habe ich auch erst Jahre später über das Human Design quasi als Bestätigung bekommen, also dass er immer wieder meine sakrale Energie aufgeladen hat und dass er, wenn ich eben nicht mehr in seiner Nähe war oder aufgestanden bin, dass er diese Vitalität, die fehlende Vitalität, also meine fehlende Vitalität gespürt hat und dass ihn das aufgeweckt hat. Und er war wie so ein kleiner Wachhund. Er hat auch mit offenen Augen geschlafen, das war richtig unheimlich. Das hat sich dann über die Jahre dann gelegt, aber so die ersten 5, 6 Jahre lang hat er mit offenen Augen geschlafen, so als dürfte er in keinem Fall verpassen, falls ich mal weggehe. Und ich habe ihn, wie gesagt, auch gelassen und auch entgegen aller Aussagen, du verwöhnst ihn, es wird ein Mama-Kind, wusste ich, dass das das Richtige ist. Also da bin ich auch meinem Instinkt und meiner Bauchstimme gefolgt und habe das auch gemacht und ich hatte ja auch die Kraft dazu. Und ich habe dann mich mit der Impfthematik, hat dann der Vater meiner Kinder dann schon ein bisschen mehr auch Druck gemacht und dann hatte die Ärztin auch darüber mit uns gesprochen. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, ja, also ich möchte mich doch möchte zu einem Arzt gehen, der wirklich auch nicht impft und das auch nicht befürwortet, weil die Ärztin hat dann doch gesagt, wir sollten das doch machen und ich wollte das aber nicht. Und dann habe ich einen Arzt in unserer Nähe gefunden, der auch schon also älter war und auch ein sehr bekannter Arzt ist. Das ist Herr Dr. Professor Pfeiffer in Hofheim, der auch klassischer Homöopath war oder ist. Ich weiß nicht, ob er noch lebt und auch bekannt ist. Und da habe ich gedacht, ja, also gehe ich doch mal zu ihm hin. Da kann ich dann vielleicht auch die U-Untersuchung weiter bei ihm machen und kann auch mal sehen, ob man irgendwie homöopathisch ihn unterstützen kann, also nach der klassischen Homöopathie. Weil bei meiner homöopathischen Ärztin war ich auch nicht so besonders zufrieden, weil sie so viel Komplexmittel verabreicht hat. Ich war einfach nicht mehr so zufrieden bei ihr. Und da habe ich ein besonderes Erlebnis gehabt. Also mein Sohn war 3 Jahre alt und ich wollte einfach nur im Fall der Fälle eben einen Arzt haben, wo ich sicher sein konnte, dass er nicht impft und dass er ihn auch homöopathisch begleiten kann, wenn was sein sollte. Und mein Sohn hatte damals auch ab und zu so Grippeanfälle gehabt, aber er war jetzt nicht wirklich ernsthaft krank oder so. Also es war nicht wegen Krankheit, sondern ich bin einfach, wollte einfach einen neuen Arzt für ihn oder auch für mich dann finden. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und wir hatten dann auch einen Anamnesebogen dann zugeschickt bekommen, der 7 Seiten lang war. Und dann war ich schon auch, hatte ich ein gutes Gefühl gehabt, dachte, ja, also das fühlt sich für mich gut an. Da ist jemand, der wirklich den Dingen auf den Grund geht und auch genaue Anamnese macht, homöopathisch, weil das hatte die Ärztin auch nicht gemacht. Und dann sind wir da hingekommen und mein Sohn ist wie meine anderen Kinder, lässt er sich von fremden Menschen nicht einfach anfassen oder dass man mit ihm redet, sondern hing dann an mir und war sehr, sehr zurückhaltend und schüchtern. Und zu dem Zeitpunkt, er war 3 Jahre alt, hat er auch noch nicht gesprochen. Und ich habe gar kein Problem auch darin gesehen, weil meine Tochter, die Projektorentochter, auch mit 3 Jahren noch nicht gesprochen hatte. Und ich mir damals aber Sorgen gemacht habe, weil sie noch nicht gesprochen hat, obwohl man alles verstanden hat. Also sie war eben das dritte Kind, das haben alle, die 2 anderen Mädchen haben so viel geredet, da kam sie auch nicht zu Wort. Und sie brauchte eigentlich auch nichts sagen, weil sie hatte eine total Mimik im Gesicht gehabt. Sie hat auch ein sehr schauspielerisches Talent und hat dann auch so eine Art Sing-Sang-Sprache gehabt, hat also so gesungen und somit wusste man dann auch, ja, was sie wollte und wie es ihr geht und so weiter. Und sie hat dann, ich bin, glaube ich, sogar mal zu einer, wie heißen die? Jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, hingegangen. Aber die meinte, das wäre alles im Rahmen, wäre das dritte Kind, da bräuchte man sich keine Sorgen machen. Und dann dachte ich bei meinem Sohn, naja gut, also er ist das vierte Kind, er ist ein Junge, Jungen lernen eh später erst sprechen, hat mir da überhaupt gar keine Sorgen gemacht, weil meine Tochter zwar dann spät gesprochen hat, aber als sie dann anfing zu sprechen, sofort dann richtig, richtig gut, einen großen Wortschatz hatte und so weiter. Und deswegen bin ich so völlig, weil ich ja auch, weil er auch nicht krank war und ich auch ansonsten keine Anliegen hatte, sondern einfach einen Arzt zu finden und ihn vielleicht so ein bisschen konstitutionell zu behandeln, bin ich dann zu Herrn Doktor, sind wir zu Herrn Dr. Pfeiffer gegangen. Und dann war es so, dass Dr. Pfeiffer ihn natürlich dann untersucht hat und er war wirklich sehr liebevoll. Also selten habe ich einen Arzt kennengelernt, der sich so viel Zeit nimmt und liebevoll ist. Aber für meinen Sohn war das der absolute Horror. Der fing an zu schreien und hat geschrien und wollte sich nicht anfassen lassen. Aber Dr. Pfeiffer ist ganz ruhig geblieben, hat seine Untersuchungen gemacht und dann haben wir ein Gespräch geführt über diesen homöopathischen Anamnesebogen. Und mein Sohn saß bei mir auf dem Schoß und schrie noch immer, obwohl ja gar nichts mehr war, aber er schrie und schrie. Und ich habe den Arzt Dr. Pfeiffer fast gar nicht hören können mit seinen Fragen. Und es war für mich sehr, sehr anstrengend, zwischen diesem Geschrei da diese Fragen zu beantworten. Aber irgendwie haben wir das auch hingekriegt und zum Schluss hat sich dann noch mein Sohn beruhigt. Und dann meinte Dr. Pfeiffer, ja, also Marlin hätte eine Entwicklungsstörung im sensomotorischen Bereich und er würde ihm jetzt eine Physiotherapie verschreiben und er würde mir eben eine Therapeutin für diese spezielle Physiotherapie, die sich für diese Entwicklungsstörung in der Sensomotorik eben befasst. Und ich habe mir nur gedacht, also, er meinte dann noch, meinte ich so wie sensomotorische Störung, meinte er, ja, also, dass er eben noch nicht sprechen würde, würde auch darauf hindeuten und eben bei diesen Untersuchungen hätte er das festgestellt. Da habe ich gemeint, ja, aber da ist ein Junge und er ist das vierte Kind, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Gedanken, dass er irgendwie nicht spricht. Also, dass er da irgendwie entwicklungsverzögert ist oder so. Meinte Dr. Pfeiffer, nein, also das würde bestimmt auch, also wäre bestimmt auch beteiligt und man könnte da eben auch nachhelfen. Und außerdem wäre auch diese starke Anhänglichkeit auch ein Zeichen dieser Entwicklungsverzögerung sozusagen. Und ja, also ich habe nur bei mir gedacht, was will der mir denn erzählen? Ich habe vier Kinder, wir haben alle sprechen gelernt und der erzählt mir jetzt etwas von Entwicklungsverzögerung oder sensomotorischer Störung und jetzt soll ich auch noch zum Physiotherapeuten gehen. Das habe ich mir so gedacht, habe dann aber und das Rezept genommen und habe mich dort dann auch angemeldet bei der Physiotherapeutin. Was ich noch hinzufügen möchte zu dieser Geschichte ist, dass Herr Dr. Pfeiffer ansonsten aber in meiner Achtung schon sehr weit oben war, weil er, wie gesagt, einmal da sich sehr viel Zeit genommen hatte, auch so liebevoll war. Und mir dann auch gesagt hat, dass dieses Schlafen, weil ich, also mein Sohn war, ist wirklich ein sehr, sehr umgängliches, ruhiges Kind, immer freundlich. Also mit ihm habe ich wirklich nie irgendwelche Probleme gehabt. Das Einzige war eben dieses Anhängliche und dass er eben nicht von mir loslassen konnte. Und auch beim Schlafen. Also, und das hatte ich dann eben angemerkt, dass er halt noch nicht alleine schläft. Und da meinte Herr Dr. Pfeiffer, das wäre überhaupt nicht ungewöhnlich. Also bei Babys wäre es so, dass sie die ersten Wochen sogar auf der Mutter schlafen würden. Das wäre völlig normal und dann mehrere Monate neben im Bett und dann durchaus auch noch weiter im Bett. Das hat er als überhaupt nicht bedenklich angesehen. Und da hatte ich schon das Gefühl, endlich sagt das mal jemand, dass das normal ist, weil für mich hat sich das auch normal angefühlt. Auch wenn um mich herum die Leute gesagt haben, was, der schläft noch nicht alleine und du verwöhnst ihn und so war das ja auch dann mit dem Tragen. Ich habe ihn ja unglaublich viel auch getragen. Auch da meinte der Dr. Pfeiffer auch, das wäre alles völlig normal. Und wir hatten, zu dem Zeitpunkt war er dann auch schon im Kindergarten. Und aber mit dem Kindergarten ist er auch überhaupt nicht klargekommen. Er hat die ganze Zeit nur geweint und ich habe dann ihn auch immer nur für eine Stunde dort gelassen und auch nicht jeden Tag. Und da ist etwas, dass einer der wenigen Sachen, wo ich nicht zu mir und meinem Instinkt gestanden bin oder das durchgesetzt habe, weil ich wollte eigentlich nicht, dass er in den Kindergarten geht. Vor allen Dingen, nachdem wir das dann probiert haben und es überhaupt nicht gut funktioniert hat und er wirklich sowas von traurig war und geweint hat, immer wenn ich weggegangen bin, es gab immer Dramen, das hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Und doch war der Druck von außen so groß, dass ich dieses Gefühl übergangen habe und nicht dazu stehen konnte. Und da habe ich mir auch später noch einige Vorwürfe gemacht, weil in meinem Umfeld gesagt, ja, er muss lernen, sich auch von dir zu trennen, weil es ging generell nicht. Also er hat immer geweint, wenn ich gegangen bin. Das war dramatisch. Er wollte noch nicht mal bei seinen Geschwistern bleiben, nicht beim Vater bleiben. Hat immer gewartet, bis ich wieder zurückgekommen bin und hat geweint. Das war schon ziemlich anstrengend. Einmal für mich, wobei sobald ich weg war, war es für mich okay, aber für die, die auf ihn dann aufgepasst haben, war es anstrengend. Und immer wieder wurde eben gesagt, dass ich ihn zu sehr verwöhnen würde. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, also dann gebe ich ihn im Kindergarten. So hat es zumindest nach außen hin den Anschein, dass, dass wir das lernen können. Und das habe ich dann Herrn Dr. Pfeiffer halt gesagt, ja, er hätte Schwierigkeiten im Kindergarten, da würde er immer weinen und so. Und dann hat mich Dr. Pfeiffer gefragt, ja, muss er denn in den Kindergarten gehen? Gehen Sie denn arbeiten? Und ich so, nein, ich gehe nicht arbeiten. Ja, also da muss er doch nicht in den Kindergarten gehen. Also ein Kind bis 4 Jahre ist eigentlich auch gar nicht in der Lage, im Kindergarten zu sein, beziehungsweise gerade auch Jungs noch nicht in der Entwicklung so weit, dass sie in den Kindergarten gehen. Und sie brauchen noch nicht in den Kindergarten gehen. Und wenn ihr Sohn mit 4 oder mit 5 nicht in den Kindergarten gehen will, dann braucht er das auch nicht, solange sie nicht arbeiten gehen und solange er zu Hause bleiben kann. Und selbst wenn er gar nicht in den Kindergarten geht, sondern dann in die Schule ohne Kindergarten, das wäre auch überhaupt gar kein Problem. Also er hat mir so aus der Seele gesprochen, ich war so dankbar, dass es jemanden gab, der eben gesagt hat, nein, so wie sie es machen oder machen sollten, wäre es richtig. Also dem Instinkt zu vertrauen. Und er meinte, also Reifung könnte man nicht erzwingen. Also Reifung ist ein Prozess, der von selber stattfindet und das kann man nicht lernen. Also sich von der Mutter zu lösen, das kann man nicht lernen. Und das waren so Momente, wo ich wirklich dankbar war. Aber als ich aus dieser Praxis rausgegangen bin mit diesem Rezept für diese Physiotherapeutin, habe ich nur gedacht, was will der mir denn erzählen? Also da war etwas in mir echt gedacht, nee. Aber ich probiere es mal aus. Also ich hatte immerhin diese Offenheit, das auszuprobieren, aber habe mir gedacht, nee, das kann ja nichts bringen. Gut, dann bin ich mit ihm dahin. Und das läuft dann so ab, ich wusste ja nicht, wie diese Therapie dann tatsächlich abläuft. Ich hatte nämlich auch gar keine Lust gehabt, so ähnliche Dramen zu erleben wie bei meiner Projektorentochter, die ja diese Übung nach Volta, mit der ich die Übung nach Volta gemacht habe, wo sie wirklich wie am Spieß geschrien hat. Bin zu dieser Physiotherapeutin und das geht dann man ist eine Dreiviertelstunde da und es passiert eigentlich fast nichts. Also es ist auch nicht so, dass die Physiotherapeutin dann die Übung mit dem Kind macht. Sie zeigt es, also sagt einem, wie man es machen muss und dann macht man selber das mit dem Kind. Das war schon mal ein großer Vorteil, weil meine Kinder, wie gesagt, und auch vor allen Dingen mein Sohn, niemanden an sich ranließen und so konnte er dann die Übung mit mir machen und die erste Übung war einfach nur auf dem Schoß hin und her schaukeln, dass ich ihn auf den Bauch, auf meinen Schoß lege und die Beine hängen lasse und die Arme vorne überhängen lasse und ihn dann schaukel. Und dann habe ich so gedacht, also das soll jetzt irgendwas bringen? Also bei dieser Physiotherapie geht es darum oder überhaupt bei dieser Entwicklungsgeschichte, das nennt sich Primaristik für diejenigen, die es interessiert, nach Dr. Pfeiffer. Also das hat er mit seiner Frau entwickelt und seine Frau, die Physiotherapeutin war, hat das eben entwickelt. Da geht es darum, dass man diese sensomotorische Entwicklung sich eben anschaut über bestimmte Reflexe, nämlich die primären Reflexe, die nach der Geburt stattfinden und die sich dann wenn sie gestört sind in ihrer Entwicklung, und das kann auch schon im Mutterleib passieren, durch bestimmte Krankheiten oder Konflikte, dass dann aufgrund dessen im Hirn die Überkreuzmechanismen oder diese Reflexe eben nicht abgebaut werden können und darüber die man gesundheitlich Probleme bekommen kann, Entwicklungsverzögerungen von allen möglichen Krankheiten, also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch oder auch im sozialen Bereich, haben diese nicht gereiften Reflexe dann, sind quasi die Ursache dann für weitere Probleme. Und hier werden dann die zwei Gehirnhälften über bestimmte Übungen eben quasi aktiviert, und es geht darum, um den Spannungsabbau im Körper, also dafür zu sorgen, über diese Übung und auch über diese Überkreuzgeschichte im Hirn. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Bin ja da völlig unbedarft zu der Physiotherapeutin hingekommen, und dann habe ich quasi fast eine Dreiviertelstunde lang einfach nur mein Kind auf dem Bauch geschaukelt. Und dann gab es noch eine kurze Übung, so über Kreuz, Arm und Bein über Kreuz zu halten. Aber es waren keine Übungen, die eben mit Gewalt passiert sind, so wie bei diesen Volta-Übungen. Das fand ich sehr gewalttätig, sondern das war eben eher sanft. Und auf der anderen Seite war es wohl aber trotzdem für meinen Sohn so unangenehm, dass er geweint hat. Aber es war jetzt nicht so dieses verzweifelte Weinen. Und sobald wir fertig waren, und das ging dann auch die nächsten Jahre, habe ich diese Übungen dann mit ihm gemacht. Also auch dann zu Hause sollte man die sogar dreimal täglich machen. Ich habe sie dann später nur einmal täglich gemacht. Sind sehr am Anfang halt unangenehm, aber sobald die Übungen fertig sind, war mein Sohn dann immer völlig ausgeglichen und gut gelaunt. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen haben würde. Ich habe mir nur gedacht, uiuiui, also diese lächerlichen Übungen sollen irgendetwas bewirken. Also ich war voll in Anti-Haltung, aber war, wie gesagt, dort und auch offen. Und die Physiotherapeutin, die war aber so klasse, die hat sich dann mit mir unterhalten während dieser Dreiviertelstunde, und ich habe mir halt erzählt, wie ich so mit meinen Kindern umgehe, mit meinem Sohn umgehe. Und sie hat mir immer wieder gesagt, oh, das machen Sie aber toll und das machen Sie ja großartig. Und ich habe gedacht, oh, also alleine für diese Dreiviertelstunde gute Unterhaltung, dass mich jemand mal bestärkt darin, dass ich die Dinge gut mache, weil normalerweise wurde mir ja immer gesagt, dass ich mein Kind verwöhne, und sie fand das alles großartig. Alleine dafür hat sich schon gelohnt, habe ich mir so gedacht, als ich aus dieser Praxis wieder raus bin. Und ich habe dann schon jeden Tag dann diese Übung gemacht. Wir waren am Anfang, ich glaube, so alle 2 Wochen bei der Physiotherapeutin. Und dann gab es halt immer mehr und mehr Übungen, die man dann auch gemacht hat. Es geht eben hauptsächlich um diese Überkreuzgeschichten und um diese Entspannung des Körpers. Und ich selber habe erstmal keine Veränderung unbedingt gemerkt. Ich habe, glaube ich, die Übungen 4 Tage lang gemacht und bin dann zu meiner Mutter gekommen. Wir waren immer einmal die Woche bei meiner Mutter zu Besuch. Und wir kommen so rein, und dann sagt meine Mutter zu meinem Sohn: Mensch, du bist aber groß geworden. Also sie hat wirklich so einen richtigen Unterschied gemerkt, dass sie auf jeden Fall irgendwas getan hat. Und in dem Moment habe ich das auch realisiert und habe gedacht: Wow, das ist ja, da ist ja, scheint ja wirklich was dran zu sein. Und ich habe diese Übung mit ihm viele Jahre konsequent gemacht. Wir waren dann später nur noch alle paar Wochen bei der Physiotherapeutin, einfach so zur Kontrolle, um auch dran zu bleiben. Mein Sohn mochte die Übung überhaupt nicht. Aber es war ein Ritual, die einmal am Tag zu machen. Und er hat unglaubliche Fortschritte dann gemacht, und ich bin mir sicher, dass diese Übungen ihm sehr, sehr gut getan haben, sonst hätte ich sie ja auch nicht so lange Zeit über mehrere Jahre so konsequent auch durchgeführt. Und ich habe dann noch andere Menschen kennengelernt, die auch bei Dr. Pfeiffer waren, und alle haben diese Übungen verschrieben bekommen, und alle haben sie auch gemacht und haben sie dann bei ihren nachfolgenden Kindern auch gemacht, schon vom Baby an. weil sie wirklich sehr, sehr wohltuend sind. Und was ich mit dieser Geschichte so ein bisschen auch erzählen wollte, ist, dass auch wenn ich dann mal im Widerstand bin oder auch zu dem damaligen Zeitpunkt war, dass es doch anders kommen kann, als man so denkt. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, das wäre so ein paar Geschichten zu meinen Projektorenkindern. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.